Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Hallöchen, hallöchen.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder und auch gleich wieder weg.
Wir haben gesagt, wir machen nur eine halbe Stunde.
Nein. Mal gucken, wie lange es dauert. Das Problem ist ja, ich bin nach wie vor leider immer noch krank. Und hatte da ein bisschen Probleme mit meinen Augen und starke Kopfschmerzen und konnte halt nicht lange am Monitor sitzen. Deswegen mal gucken, wie es gut heute es geht. Deswegen konnte ich mich auch nicht groß vorbereiten, ja, wie eigentlich immer. Nur diesmal mit Grund. Du musst mich aufklären über die letzten Tage.
Ich muss dich aufklären. Ich hoffe, das haben deine Eltern schon getan, dich aufgeklärt.
Das haben sie auch nicht gemacht.
Okay, das ist schlecht.
Nein, Biene aber Maya. Aufgeklärt bin ich in dieser Beziehung. Ja.
Okay, wie wir gerade bei Biene Maya sind, rest in peace, Karel Gott. Ja.
Nee, gut. Oder?
Karel Gott ist tot, hast du das nicht mitbekommen?
Nein, ich habe nur irgendwie eine Sendung mitbekommen, wo er ständig hier Karel Gott und deutscher Schlager und so und damals. Aber echt? Ah, okay, ja, jetzt weiß ich auch, warum die Sendung war.
Ja, und es gab dort den Hashtag Gott ist tot und was haben wir daraus gelernt? Auch Götter können sterben.
Ja.
Ja, so ist das leider.
Jetzt bin ich traurig.
Ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch, also auch wenn ich mich mit der Musik natürlich nicht hundertprozentig identifizieren konnte, aber er war so, wenn man ihn mal so im Fernsehen gesehen hat und er mal so ein bisschen was erzählt hat, war das eigentlich eine ganz charismatische Persönlichkeit, also ich fand ihn ganz, ganz nett.
Ja, kann ich jetzt groß nichts zu sagen, gerade bei unseren ganzen Schlager-Kollegen finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man sie nicht wirklich irgendwie ein bisschen kennt, das zu beurteilen.
Aber
mit Biene Maya ist man groß geworden.
So ist es.
Schlager war ja in meiner Jugend durchaus im Umfeld auch so ein Ding, ja, auch gerade Hitparade und da ist er öfter dann doch mal aufgetaucht. Auch einer der alten Großen, ja, würde ich mal sagen. Ist da von uns gegangen. Ja. Ja. Nee, aber so Nachrichten musst du mir jetzt so überbringen. Oh, Tobi.
Och ja, ich dachte, das hast du gesehen auf Twitter.
Nein, ich habe groß gar nichts mitgekriegt. Nee.
Das war doch
wie gesagt, wie war das? Männer, die auf Ziegen starren oder so ähnlich. Ich konnte nicht groß irgendwie in den Bildschirm reingucken. Daher.
Wie gut, dass wir podcasten. Dann musst du ja eigentlich kaum in den Bildschirm reingucken.
Ja, ich sitze direkt vor dem Bildschirm, deswegen mal gucken. Ja. Aber ich habe nicht ausgemacht, dass der Monitor ausgeht. Von daher wahrscheinlich gleich mal im Dunkeln podcasten.
Ja, im Dunkeln podcasten ist ja noch in Ordnung.
Genau.
Aber wo wir gerade bei Podcasten sind, es ist mal eine krasse Überleitung, aber trotzdem, wir haben einen neuen Kooperationspartner an Bord. Das ist die Firma BookBeat und was BookBeat macht und kann, das erzählen wir euch so in der Mitte der Sendung oder wir versuchen das dann in der Mitte der Sendung einzubauen.
Genau, wieder was Erfreuliches erwähnt. Das ist schön, Tobi, vielen Dank.
Ja, es ist erfreulich. Gut, dann lass uns doch mal in die Sendung einsteigen, so ein paar kleine Nachträge, die so im Nachhinein rausgekommen sind. Das iPad 7 wurde natürlich auch auseinandergenommen. iFixit hat das Ganze, geschlachtet, aber geschlachtet ist es jetzt nicht ganz. Sie haben es sauber demontiert und haben den Kleber mit dem Föhn gelöst, sagen wir es mal so. Und sie haben festgestellt, dass ein wenig mehr Arbeitsspeicher drin ist als im Vorgängermodell, was ich prinzipiell ja sehr gut finde. Nicht nur prinzipiell, sondern generell sehr gut finde. Sie sind von 2 auf 1 Gigabyte auf 3 Gigabyte hochgegangen. Also wir haben jetzt insgesamt 3 Gigabyte Arbeitsspeicher drin. Und das ist schon mal, gerade jetzt im Hinblick auf das neue iPad OS, ein ganz guter Schritt, das Ding ein bisschen performanter zu machen. Ja, war so eine Neuigkeit, die so ein bisschen unerwartet war. Hätte ich nicht gedacht, weil sie haben ja vom Prozessor sind sie ja gleich geblieben und sie haben jetzt ja so viel nicht geändert zum Vorgängermodell, aber dass der Arbeitsspeicher noch ein bisschen mehr geworden ist, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, dann ging es ja weiter mit den AirPods 3, die verfolgen uns hier so ein bisschen. Da gibt es neue Gerüchte und neue geleakte Inhalte in der iOS Beta 13.2 Beta 1 sind Icons aufgetaucht, die ein neues Design vermuten lassen. Und das Design ähnelt stark den geleakten Bildern, die vor ein paar Wochen schon im Umlauf waren, wo man ein angebliches neues Case gesehen hat, wo man die neuen Ohrstöpsel gesehen hat. Und die Bilder sind mehr oder weniger deckungsgleich. Und man hatte auch ein paar Hinweise gefunden, dass die Dinger Noise Cancelling haben sollen, dass sie vom Design überarbeitet worden sind, etwas kürzer, dass der Ohrstöpsel an sich ein bisschen anders aussieht, angeblich sogar wechselbare Silikonaufsätze, dass man es noch besser dem Ohr anpassen kann. Das halte ich allerdings für sehr vage Aussagen, weil ich glaube nicht, dass Apple da jetzt was mit Aufsätzen noch macht oder so. Das ist eigentlich nicht so der Apple-Weg. Da setze ich persönlich ein Fragezeichen hinter. Was allerdings noch aufgetaucht ist, dass wir auch einen Fokus-Modi oder einen Fokus-Modus haben, der dediziert auch in einem Menü aufgetaucht ist, wo man das auswählen konnte. Und aufgrund dieses Fokus, auf dieser Fokus-Geschichte leitet man noch mehr ab, dass das Ding auch Noise Cancelling on Board haben soll. Bin ich sehr gespannt und vor allem ich bin gespannt, wie die preisliche Situation aussieht.
Ja. Da hatte ich mich ja auch schon ein bisschen vertan bei den Zweiern, auch gerade mit dem Aufladecase.
Ja, man sieht aber im Moment auch die Zweier extrem im Preisverfall. Also jetzt nicht bei Apple, da sind sie immer noch beim gleichen Preis, aber bei diversen Online-Händlern kann man sie teilweise schon mit Ladecase für 149 Euro bekommen. Das ging so die Tage durch die Sonderangebote, durch die diversen Preisvergleichsportale. Und das ist immer so ein gutes Indiz dafür, dass sich da irgendwas tut in diesem Bereich, dass entweder gewisse Händler schon Infos haben, dass die Dinger nicht mehr in großen Mengen verfügbar sind, dass jetzt abverkauft werden etc. Und die Spekulation ist ja so, dass wir zum Weihnachtsgeschäft neue AirPods sehen werden. Das war ja so das Gerücht. Und ich vermute mal, dass das wird's auch geben, weil jetzt verdichtet sich das Ganze. Und wenn man jetzt schon in einer 13.2er Beta dediziert Hinweise direkt von Apple sieht, dann ist das schon sehr konkret in meinen Augen.
Ja.
Naja, schauen wir mal. Gut, der Mr. Q, der hat auch wieder nachgelegt, der ist ja sehr vehement dabei, das iPhone SE nach vorne zu predigen, hätte ich bald gesagt. Also er hat ja schon in der Vergangenheit gesagt, wir werden ein iPhone SE 2 sehen. Und er vermutet, oder er hat jetzt nochmal diese Gerüchte bestätigt, hat diesen Prognosen nochmal ein bisschen mehr Ausdruck verliehen und auch noch ein bisschen mehr Futter gegeben und auch ein bisschen mehr Substanz gegeben. Er hat nämlich gesagt, dass wir ein neues Design sehen werden, eine Mischung aus iPhone 8 und der aktuellen iPhone-Generation, also der iPhone 11 Pro-Generation. Das soll so eine Designmischung sein. Und dass wir ein 4,7 Zoll Display sehen werden, dass wir eine Menge Komponenten aus dem iPhone 8 sehen werden, aber auch einen aktuellen Prozessor aus der aktuellen Serie, also den A13 sehen werden. Um den Preis auch so ein bisschen zu vermitteln sozusagen, werden da so ein paar Sachen aus beiden Welten zusammengeschüttet, aus der alten iPhone-Generation und aus der aktuellen. Bin ich sehr gespannt, ob wir das sehen werden. Ich weiß, dass es eine Menge iPhone SE-Fans gibt.
Mit 4,7 Zoll?
Ja. Vorher waren es 4 Zoll, das klassische SE. Ja. Und das war ja schon in meinen Augen so ein bisschen glänzwertig, aber 4,7.
Ja, das ist ja auch das, wo viele gesagt haben, ideale Größe.
Ja.
Bei mir ist es mittlerweile viel zu klein. Ja. Ich hatte es ja schon öfter mal erwähnt, die letzten Monate im Prinzip, dass mir selbst das 10er mittlerweile klein vorkommt. Wobei das im Vergleich ja gerade zu den Geräten schon ein Riesending ist. Ja. Aber auch gerade, wenn man mal so iPhone 6 Plus beziehungsweise jetzt die aktuellen Max-Geräte sich mal anguckt, ist ja selbst das 10er noch fast niedlich. Ja. Aber dann 4,7, klar, kommt wieder das Hosentaschenargument. Mein Kollege würde jetzt wahrscheinlich sagen, das Frauen-iPhone. ja, ein Markt ist bestimmt da, aber ja, okay, Geräte mit Homebutton haben wir jetzt momentan auch noch im Sortiment. Also für mich wäre es jetzt nichts.
Also ich könnte mir vorstellen, aufgrund dessen, dass das iPhone 8 ja das letzte Gerät ist mit Homebutton, dass das SE quasi der legitime Nachfolger für die 8er-Serie wird und auch das Einstiegsgerät wird, logischerweise, und dass wir dann da auch keinen Homebutton mehr sehen werden und dass die Produktlinie somit aufgeräumt wird und dass wir dann nur noch über Face ID uns da reinhängen in das Ganze. Und dass der Homebutton dann endgültig weg ist, jedenfalls in der iPhone-Geschichte.
Auch beim SE jetzt?
Ja, das SE wird nicht mehr mit Homebutton kommen, da gehe ich stark von aus. Wir werden dann mehr oder weniger eine gleiche Frontansicht haben, die werden von der Front gleich aussehen, ohne Homebutton, oben die Notch und da wird dann halt aufgeräumt. Also wenn ein SE kommt, dann ohne Homebutton.
Wow. Meinst du echt?
Das ist meine steile These, die ich jetzt hier mal so aufwerfe, ja.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Na doch.
Nee, ich hätte eher gedacht, dass sie wahrscheinlich einfach ein iPhone 8 in ein SE-Gehäuse stopfen und das wäre es gewesen.
Nee.
Also wie groß sind denn die kleinen iPhone 8?
4,7.
Ja.
Ja. Aber ich gehe da mal dann auch wirklich von aus, dass der Homebutton dann Geschichte sein wird, wenn ein SE kommt.
Aber stell dir mal vor, der Homebutton würde wirklich wegfallen. Du hättest ein iPhone SE 2, was vom Design her, mit Face ID? Nee, niemals.
Meinst du nicht, dass das
zu teuer wird? Nee, das SE wird kein Face ID haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht zu dem Preis, das wäre viel zu günstig.
Ja, wir wissen ja nicht, wie der Preis aussehen wird.
Ja, günstiger auf jeden Fall als das Einstiegs-iPhone. Also,
ja gut, das wäre ja logisch in der Konsequenz.
Oder ja. Richte dich mal vielleicht, obwohl die Geräte, das 10er, was sind wir jetzt aktuell? 12?
Nee, 11.
12 ja, genau.
Aber du warst ja deiner Zeit schon immer voraus.
Ja, genau. das aktuelle 11er, ist im Preis runtergegangen, oder? So war das.
Richtig, genau. Um 50 Euro. Mhm.
Würde das SE eventuell teurer werden?
Nein, das wäre ja dann völlig unlogisch.
Also nicht da teurer würde man ja als das Kunden, 11er, sondern teurer als der Vorgänger.
Als der Vorgänger wäre möglich, klar. Aber
weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Face ID keinen Homebutton in einem SE 2 bringen, was preislich sich definitiv noch an dem orientieren würde, was der Vorgänger war. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, aber irgendwie müssen sie sich ja mal von diesen Homebutton verabschieden und da eine klare Linie reinbekommen in diese ganze Geschichte.
Ja, gut, wäre zu wünschen. Aber stell dir das mal vor, alleine, wenn du sagst, okay, das ist ein Fuffi oder vielleicht ein Hunderter mehr, Fuffi mehr, wie viele Leute greifen denn bitte anstatt zu einem Elfer zu dem SE?
Ja gut, der Preisunterschied muss schon deutlich sein, ja. Klar, das ist richtig.
Und bloß wenn das Face ID hätte, beziehungsweise das aktuelle 10er Design, nur kleiner, mit von mir aus auch einer Vorjahrestechnik, oder die 10er Technik, nee, nicht zu dem Geld. Nee.
Also der erste Grund, der natürlich ins Auge springt, ist die Größe. Wir haben ja dann 4,7, das ist ja die Größe, die diskutiert wird. Und bei einem iPhone 11 hast du ja 6,1 Zoll. Und es gibt halt Leute, denen ist 6,1 Zoll einfach zu groß.
Ja, ja.
Ne, und die wollen unbedingt auf Biegen und Brechen was super Kompaktes haben.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du kriegst ein iPhone 11 in Anführungszeichen in 4,7 Zoll. Ja. Ob das jetzt was haben wir jetzt für eine A-Generation?
A13 aktuell.
Ja, okay, wahrscheinlich. Ich komme da mit den ganzen Zahlen durcheinander mittlerweile. Selbst wenn du da ein A11 oder so drin hättest, viel Unterschied. Was haben wir denn im 10er drin? Ist das der 12?
Müsste der 12 sein?
11? 12?
Nee, 11.
11?
Ja.
Aber stell dir vor, die würden auf ein A11 gehen. Also du hättest quasi die iPhone 10 Technik in einem iPhone SE 2.
Aber ja, Kuo hat ja sogar noch gesagt, sogar mit aktueller Technik,
ja,
mit
nee,
A13. Ne?
Ja, aber, nee, aber stell dir das doch nur mal vor, selbst wenn es die Technik wäre, du gehst mal zwei Generationen zurück, ja, weil du, keine Ahnung, die Chips noch auf dem Lager stehen hast, beziehungsweise die Maschinen Output liefern können für 10 Cent das Stück oder so. Ja. Selbst das wäre doch Hammer für ein iPhone SE 2, selbst wenn du da ein LCD drin hast. Aber der Rest wäre doch schon wieder so zu feiern, vor allem für das Geld, dass die Leute doch gar nicht zu einem iPhone greifen würden, sondern das SE nehmen würden.
Ja gut, die Kunden müssen sich dann halt finden und man muss halt wirklich sehen, wie dann die Differenzierungsmerkmale zwischen den beiden Geräten wirklich sind letztendlich. Das weiß man halt nicht.
Ja okay, was du machen kannst, ist natürlich Kamera.
Ja klar.
Das könnte, wie gesagt, du gehst auch nicht hin und machst halt das Dual-Lens-System aus dem 11er oder aus dem 10er da rein.
Ja, ins SE, auf keinen Fall.
Genau, sondern das SE bekommt in Anführungszeichen eine einfache Kamera. Du kannst ja mittlerweile mit der Software so viel machen, das passt vielleicht.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie dann das Kamerasystem aus dem 8er einfach nehmen, also ein einfachen Standard-Kamerasystem und da den großen Differenzierungspunkt setzen bei der Kameratechnik. Weil würde auf der Hand liegen.
Naja, wenn sie dann wirklich sagen, hier mit Smart HDR, was wir haben, etc., beziehungsweise selbst wenn die aktuelle Linse oder nur die aktuelle Standardlinse drin hättest, mit dem Night Mode, den sie haben, ja, könntest du eventuell vergleichbare Bilder machen. Dir würde dann vielleicht der Zoom und das Ultraweit fehlen. Okay, klar, hast du auch nochmal eine Abgrenzung zu den normalen iPhone oder zu den iPhone 10 dann, beziehungsweise 11, ja. Aber ich denke, da würden sehr viele Leute anstatt zu dem kleinsten aktuellen iPhone dann doch zu einem SE greifen, weil du doch sehr viele iPhone für wenig Geld im Prinzip bekommen könntest. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da vom Homebutton-Design weggehen.
Ja, mal gucken.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sagen würden, okay, wir lassen Face ID weg und machen hier, was ja auch als Gerücht war, fürs nächste iPhone eventuell den Touch ID unter das Display. Könnte ich mir für das SE jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, weil die Technik ist, glaube ich, auch noch teuer. Ja.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Naja, das stimmt, ist die andere Frage, aber es wäre halt sowas, was ich mir halt vorstellen könnte, dass die Technik einfach für alle, mit allem, was um das Display kommt, auch Kamera beziehungsweise Face ID, ist aktuell für ein SE, denke ich mal, definitiv zu teuer. Das nächste iPhone wird ja gemunkelt, dass die Notch wegfallen soll. Entweder kriegen sie die Technik in den Rahmen gesteckt oder unter das Display. Muss man mal abwarten. Aber beim SE?
Also da bin ich auch sehr skeptisch, ob das wirklich passieren wird mit der Notch. Ob das jetzt schon zu diesem Zeitpunkt oder bei der nächsten Generation passieren wird. Ob man wirklich schon so weit ist, diese ganze Technik in einem so kleinen Rahmen reinzubekommen. Da bin ich sehr skeptisch.
Ja. Vielleicht bringen sie es ja ohne das Display. Hat nicht irgendeiner jetzt die Frontkamera unter dem Display vorgestellt? Oder zumindest mal einen Prototypen? Irgendwas habe ich da, glaube ich, gehört.
Ja, da gibt es was, aber du hast ja dann trotzdem irgendwo immer noch Dinge, die da oben Platz wegnehmen müssen, die ganze Sensorik und so weiter. Also du kannst ja nicht alles unter das Display bringen letztendlich. Ne?
Ja, okay. Wenn du kein Face ID Technik da drin haben musst und dir reicht die Kamera.
Wenn du auf Touch ID wieder zurückgehst, in diesem Sinne, wäre das natürlich denkbar. Ne, ob das der richtige Weg ist und ob das Apple machen wird, ist eine andere Sache. Es gab ja sogar die Gerüchte, beides reinzunehmen, Face ID und Touch ID. Da gab es ja auch Gerüchte, die in die Richtung gingen.
Ja. Also wünschen wäre es uns, wenn die komplette Palette beim SE angefangen, halt Design und Bedienungstechnisch halt gleich wäre. Ich kann mir das nur im SE vom Preis her halt nicht vorstellen. Hm. Und preislich müssten sie da in dem SE-Bereich auf jeden Fall was machen, alleine schon, wenn du mal überlegst, China, ja, die ja doch sehr preissensitiv sind, ja, wo Android-Geräte sich von inländischen Herstellern wirklich sehr gut verkaufen, ja, egal ob jetzt Google drauf ist oder nicht. Indien, ja, als der Markt im Prinzip eigentlich auch, ja, wo oft gemerkt wird, dass Apple-Produkte, selbst das SE noch zu teuer ist, abgesehen davon, dass es halt jetzt schon ein bisschen älter ist, da müssen sie was machen. Deswegen, ich tue mir da mit Face ID und keinem Home-Button oder keine Touch-ID tue ich mir da echt, also preislich kann ich mir das nicht vorstellen, wie sie das knacken wollen. Aber, ja, vielleicht sind sie auch bereit, da entsprechend auf Marge zu verzichten.
Das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich auch die, die ich jetzt so spontan mir überlegt habe. Wenn sie jetzt ein komplett neues Gerät rausbringen und das quasi die Einstiegsmarke darstellt, dann ist es erstens mal so, dass die Leute, die sich nur in den Ländern, die du eben gesagt hast, der Schwellenmarkt wie Indien zum Beispiel, nur dieses Gerät leisten können, nicht das Gefühl haben, abgelutschte oder in Anführungsstrichen alte Technik zu bekommen wie im iPhone 8. Weil das iPhone 8 vermittelt ja so ein bisschen, ja, ich habe ja ein Gerät der älteren Generation. Das ist ja so in Anführungsstrichen, ich sage es mal ganz übertrieben, so ein Zweiklassending. Aber wenn jetzt ein komplett neues System oder ein komplett neues Gerät auf den Markt kommt, wo der Kunde so ein ganz anderes Gefühl bekommt, hier, das ist jetzt in der Klasse ein brandneues Produkt und nicht die Vorgängergeneration, die wir einfach nur im Sortiment lassen, ist das ja nochmal so eine ganz andere Darstellung nach außen oder eine ganz andere Präsentation der Produktpalette.
Das ja, aber dann können Sie nicht bei dem alten iPhone SE-Preis anfangen.
Nee, das stimmt.
Also würde ich jetzt sagen.
Nee.
Wenn du das quasi als, ja, es geht ja nicht, oder als iPhone 11 Mini zum Beispiel, dann dürfte das Kamerasystem nicht wirklich schlechter sein als das, was sie im iPhone drin haben. Weil der Name an sich, wie gesagt, würde ja schon implizieren, dass du ein iPhone 11 bekommst, nur kleiner.
Ja,
und ein iPhone SE ist ja dann wieder das Problem vom Namen her. Das ist ja halt kein iPhone 11.
Nicht. Ja, ja, es ist halt die Frage, wie sie sich von der Betitelung austoben. Wie sie es abgrenzen. Es ist natürlich schwierig, wie du es eben sagtest, wenn du es iPhone 11 Mini nennst, dann erwartet der Kunde natürlich auch, dass er Technik bekommt, die identisch ist, nur mit einem kleineren Display, halt nur Mini. Und das ist dann auch schwierig, klar.
Ja. Und wenn du jetzt, wie gesagt, bei iPhone SE bleibst, hast du wieder das Problem, was du angesprochen hast, dass es ist halt kein iPhone 11. Vom Namen her alleine schon nicht. Ein iPhone 11 Mini könnte durchaus Sinn machen, weil die Größe einfach, wie gesagt, auch gerade 4,7, ja, lass es eventuell irgendwas um die 5 Zoll sein, denke ich mal, vielen Leuten immer noch besser passt als die 6. Aber das Problem an der Sache ist einfach die Preislücke. Ja, die ist einfach zu groß dann zum 11er. Du kannst... Oder es wird wirklich irgendwie ein billig oder ein günstiger produziertes iPhone 8.
Ja, oder sie lassen alles weg und nennen es nur noch iPhone. Auch ein bisschen blöd, ja.
Ja, nee. Ich denke mal, beim SE werden sie bleiben. Vielleicht wird es auch wirklich, wie gesagt, ein iPhone 8. Vielleicht peppen sie ein bisschen die Internals noch auf. Aber ich denke schon, dass der Homebutton bleibt. Bei dem Preis,
ja. Wir werden sehen. Mal gucken.
Ja. Aber jetzt haben wir uns da auch schon wieder so lange an einem iPhone SE festgebissen. Ne?
Ja.
Hatten wir schon drüber gesprochen, Anfang nächstes Jahr soll es kommen?
Was?
Ja. Wie? Nee, Anfang...
Also 2020 soll es kommen, hat Kuh gesagt. Ja,
hatten wir das schon erwähnt? Gesagt. Weiß ich jetzt gar nicht.
Also hatten wir schon erwähnt, ja.
Hatten wir schon? Okay, gut. Gut.
Doppelt hält besser.
Ja, mein Gott, ich habe es schon wieder vergessen. Aber wie gesagt, Anfang, wobei das SE kam ja, glaube ich, auch außerhalb der iPhone-Reihe.
Das kam außerhalb,
ja. Also wird ja dann passen. Mhm.
Gut, dann lass uns doch mal zu unseren Freunden aus Redmond gehen. Die haben ja auch so ein bisschen was rausgehauen, auch wenn vieles noch nicht auf den Markt kommt oder sehr spät erst auf den Markt kommt, aber es waren interessante Dinge dabei. Ne?
Ja, da habe ich mich auch ein bisschen schwer damit getan. Das war das Einzige, was ich so ein bisschen noch mitverfolgt habe, weil halt auch so die Mainstream-Presse da ein bisschen aufgesprungen ist. Interessant, ja, die haben auch schöne, viele neue Produkte vorgestellt. Ja. Die zwei, wo du eben schon erwähnt hattest, die ein bisschen dauern, sind ja das Neo und auch das Duophone, was sie vorgestellt haben. Und ich weiß nicht, warum man das in der Art und Weise machen musste. Weil ich finde, dass die Produkte, die jetzt wirklich neu sind und die auch verfügbar sind, beziehungsweise halt jetzt greifbar oder demnächst greifbar sind, ein bisschen untergegangen sind durch die anderen zwei.
Ja, und es sind da viele Dinge passiert, die wieder typisch Apple sind, Microsoft sind, aber da kommen wir später noch zu. Nee, aber das Duo ist ja mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, fangen wir mal mit dem Surface Duo Phone an. Das haben ja auch viele nach meiner Meinung der Medien so ein bisschen falsch eingeordnet. Sie haben gesagt, das ist wieder die Rückkehr zu den Smartphones. Das sehe ich so ein bisschen anders. Das ist zufälligerweise ein interessantes Gerät-Device, was zufälligerweise auch eine Telefonfunktion hat. Aber dass ich das jetzt als Smartphone deklarieren würde, weil wir haben auf der Vorderseite, also man muss sich vorstellen, wie so ein aufklappbares Büchlein, Notizbuch, 2x5,6 Zoll, die man dann quasi zusammenklappen kann. Das Ding kann man in alle Richtungen drehen. Also wir haben eine komplette Rotation quasi von den ganzen Inhalten. Und wir können das Buch auch komplett einmal umklappen, also die, dass man auf beiden Seiten quasi die Displays hat, also aufklappen, dass man auch die Möglichkeit hat, dieses 5,6 Zoll Gerät ans Ohr zu halten und dann dementsprechend auch die Telefonfunktion zu nutzen. Deswegen würde ich es nicht in erster Linie als Smartphone einordnen. Ich würde es so als Zwischending zwischen einem Tablet und zwischen so einem Phablet-Tablet kann man schwer greifen, aber in meinen Augen ist es kein Smartphone. Es ist ein ganz anderer Ansatz. Und das Schärfste war, was ich heute gehört habe, da hat es jemand mit einem Galaxy Fold verglichen und hat gesagt, ja, Microsoft zeigt, wie man faltbare Displays macht. Ja, ist ja völliger Mumpitz, weil es kein faltbares Display ist in dem Sinne, weil es zwei eigenständige Bildschirme sind, wo man in der Mitte ein Scharnier hat und man kann sie auf- und zuklappen. Auf diese Art und Weise kann man natürlich relativ leicht ein klappbares Display in Anführungsstrichen machen. Und das Fold hat ja ein durchgehendes Display, was man ja wirklich zusammenfaltet, ohne ein Scharnier. Und das Scharnier ist quasi auf der Unterseite vom Display angeordnet. Das ist ja nochmal ein komplett anderer Ansatz, als wir da sehen.
Ich würde mal eher sagen, das ist ja mehr so wie das LG.
Ja, genau. Das sind ja auch zwei separate Displays, die über USB-C, glaube ich, gekoppelt werden und quasi unabhängig voneinander funktionieren. Und von daher ist dieses Phone ein ganz anderer Ansatz in meinen Augen. Und wir haben ja gehört, dass beide Geräte, das Neo und das Duophone, erst Ende 2020 auf den Markt kommen sollen. Und wir wissen auch noch sehr wenig über die Geräte. Von daher weiß man nicht, wie sich das Ding weiterentwickeln wird. Im Moment haben sie gesagt, auf dem Duophone werden wir Android 10 sehen. Und auf dem Neo werden wir Windows 10.10 oder Windows 10X sehen. Das ist im Endeffekt Windows on ARM. Da haben sie auch wieder aufleben lassen, weil das Ganze hatten wir schon mal mit dem Surface RT.
Ja, wobei auf dem RT ist ja keine Standardsoftware gelaufen. Und
das ist richtig.
Das soll ja beim Neo der Fall sein.
Das soll beim Neo der Fall sein, ja. Und das Ganze, nochmal auf die Innereien zurückzukommen, Beim Neo haben wir einen Snapdragon 855 als Chip, also ein ARM-Chip von Qualcomm drin. Das ist performance-technisch aktuell, im Moment sehr aktuell. Man weiß natürlich nicht, wie es dann im Jahr 2020 aussehen wird. Und ich glaube, gerade auch bei dem Prozessor könnte sich dann auch vielleicht nochmal was ergeben, dass sie das dann nochmal auf den aktuellen heben werden im nächsten Jahr. Und die Größe zum Beispiel vom Neo haben sie auch nicht bekannt gegeben. Man munkelt, das sollen angeblich 12 Zoll sein und das soll auch zusammenklappbar sein. Da bin ich ein bisschen überfragt, was die Größe angeht.
Ja, vor allem gerade beim Neo habe ich mich so an die Courier-Studie da noch erinnert. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Ja, es ist noch so viel Zeit. Ja. Ich bin echt mal gespannt, vor allem das so weit im Voraus halt anzukündigen, wenn du bis dahin noch viele gute andere Hardware verkaufen willst. Das war ja, glaube ich, auch eine Sache, die Microsoft angesprochen hat, weil sie nicht auf sehr viele Details auch eingegangen sind, beziehungsweise gesagt haben, Hardware könnte sich eventuell noch ändern, wo sie meinten, ja, so weit im Voraus würde das ankündigen, wir wollen unseren Wettbewerbern auch nicht zu viel halt jetzt zeigen. Das ist halt immer schwierig, ja, wenn du ein Produkt halt so weit im Voraus irgendwie halt zeigst. Ja,
ja, so sehe ich das auch. Ja. Und was mich so ein bisschen stört, dass wir auf beiden Geräten verschiedene Betriebssysteme sehen. In meinen Augen hätte man da gleichziehen können in irgendeiner Form. Man hat zwar das Duo, was man gesehen hat, extrem angepasst mit Skins und mit sonstigen Möglichkeiten, das so nah wie möglich an Windows on ARM dran zu bekommen. Aber es sind grundsätzlich zwei verschiedene Betriebssysteme. Das kann natürlich auch ein Zeichen sein, dass man sagen kann, okay, die Betriebssysteme werden in Zukunft immer unwichtiger in dem Sinne. Das ist nur noch so eine Zwischenstufe, so ein Zwischenlayer und alles geht in Richtung Cloud und man sieht ja auch die Entwicklung von Microsoft. Azure Cloud wird stark ausgebaut, xCloud, was noch demnächst dazu kommen wird und dass man das nur noch als Zwischenschicht sieht, um halt in die Cloud zu kommen und mehr oder weniger wird sich demnächst alles in der Cloud abspielen.
Das ist noch ein Traum, der in weiter, weiter Ferne ist.
Ja, aber wenn man sich jetzt anguckt, wie divers sie jetzt mit ihrem Betriebssystem unterwegs sind. Ja,
dass sie da vielleicht diese Vision haben und darauf hinarbeiten, okay, aber alleine die Infrastruktur fehlt. Ja. Das kriegst du die nächsten Jahre so nicht umgesetzt.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, die Bewegung dorthin sieht man ganz stark bei Microsoft, was da passiert im Moment.
Ne? Ja klar, weil sie sind ja auch eine Cloud-Company, um es mal so zu sagen. Ja. Die sind in weiten oder im selben Gebiet eigentlich tätig wie Amazon ja auch. Ja. Von daher, warum und nicht? Sollen sie
Microsoft
machen.
Wie du eben schon sagtest, eine Cloud-Company oder sie entwickeln sich immer mehr dorthin. Und früher war halt Microsoft der Laden, der durch Betriebssysteme hauptsächlich das Geld verdient hat. Das hat sich auch sehr stark verändert. Es ging dann mehr in die Richtung Office-Systeme von den Betriebssystemen hinweg. Und jetzt entwickeln sie sich mehr auch zum Dienstleister, Richtung Cloud-Dienstleister und Services in der Cloud. Auch im Enterprise-Segment sieht man das, wo sie sich hinbewegen.
Ein Kunde ist ja Apple zum Beispiel.
Zum Beispiel auch, ja.
Es gibt Softwareentwickler, die für Mac und iOS entwickeln, die mit Microsoft Backend-Technik zu tun haben, ja, wo Dienste drauf laufen, ja, gerade was Sync oder Datenbanken betrifft. Also die sind da auf jeden Fall auch für uns relevant. Hat nicht sogar John Gruber wo er da seine Finger, wie hießen die Notes-App noch, die er da mitentwickelt hatte, die hat noch, glaube ich, auch auf Microsoft entwickelt. Oder mit Hilfe von Microsoft. Ja. Die hatten, glaube ich, sogar mal gesponsert. Den Grube Microsoft, auch so ein Ding, ja. Nee, aber klar, warum nicht, ja.
Und wenn man sich anschaut, wo überall Office 365 drauf läuft, das ist mehr oder weniger plattformunabhängig. Mac, Windows, Android, überall haben wir die Möglichkeit, mit dem Dienst zu arbeiten. Denke ich mal, auf lange Sicht wird das System oder das Betriebssystem immer unwichtiger. Also für Microsoft in dem Sinne. Naja, Schauen wir mal.
Ja, okay, sie hätte natürlich schon gerne, und das ist auch, denke ich mal, eines der Dinge, die sie immer noch verfolgt, ja, dass sie im Telefongeschäft einfach so abgehängt wurden. Eine Sache, die sie halt schon verfolgt, die hätten gerne, denke ich, Microsoft auf mehr Systemen einfach laufen oder auf einer breiteren installierten Basis. Wenn man mal guckt, dass auch gerade im Serverbereich da viel verloren gegangen ist, dass, wie gesagt, jetzt auch zu Hause im Endkundenbereich die Nische Linux doch größer geworden ist, als sie vielleicht gedacht haben, dass Apple ein bisschen aufgeholt hat, auch was jetzt Desktops betrifft, alleine durch ihre iPhones, ja, dass einfach da der Halo, ich glaube Halo-Effekt oder so, sagt man doch, da doch besser gegriffen hat, als sie vielleicht gedacht haben, und auch gerade im Corporate-Umfeld, ja, also im Firmenumfeld, wo die installierte Basis von macOS auch größer geworden ist die letzten Jahre. Ich denke, das so schmecken tut es Microsoft nicht, ja, aber die sind natürlich gut dran beraten, da sich entsprechend halt aufzustellen. Mittending wäre es natürlich, wenn du sagst, okay, verzichte auf Geld für die Windows-Lizenzen, ja, hau das Zeugs einfach so raus, ja, installierte Basis, peng, ja. Aber
ja, gut, dieses ganze Smartphone-Geschäft, das hat Microsoft verpasst, und sie haben aber gut daran getan, loszulassen und sich nicht da festzubeißen. Sie haben dann einfach einen klaren Cut gemacht, und das ist ganz gut in meinen Augen. Also
ja, denen hat, glaube ich, da die richtige Vision gefehlt und das passende Management dazu.
Ja, aber ja, gut. Man kann ja über Steve Ballmer sagen, was man will, aber...
Ja, nicht nur er. Der hat es ja nicht alleine verbrochen.
Nein, aber er hat auch viele verkehrt gemacht, und was man erst im Nachhinein auch natürlich locker sagen kann, was da für Fehler gelaufen sind, das ist im Nachhinein immer sehr leicht, ganz klar. Aber ich finde, die Handschrift, die der Satya Nadella hinterlässt, oder nicht nur hinterlässt, sondern die er immer noch buchstäblich, wie er das Unternehmen führt, das ist sehr, sehr angenehm, und da kann ich mich persönlich mehr mit identifizieren als mit dem Führungsstil von Steve Ballmer. Also wo jetzt Microsoft hingeht, von dem, was ich so beobachte und wo ich mir so Gedanken mache, das ist doch ein sehr schöner Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben. Also was ich so sehe, gefällt mir sehr gut.
Könntest du gerade mal gucken, ob bei dir im Hintergrund was läuft? Du warst eben mal so ein bisschen Mr. Roboto. Also bei mir tut definitiv nichts. Dann sage ich in der Zwischenzeit vielleicht gerade mal was anderes.
Ich habe alles aus eigentlich hier.
Ja, so ab und zu kommt gerade die Roboterstimme bei dir durch.
Aha, okay. Aha. Immer noch, oder? Ich habe jetzt mal so alles an Sachen dicht gemacht.
Nee, leider gerade eben wieder.
Das ist sehr, sehr schlecht. Gut.
Ja, oder es ist meine funky E-Mail-Adresse, meine funky Internetverbindung wieder. Ja. Der hat die Woche auch so ein bisschen geactet, wobei ich habe es ja nicht groß gebraucht die Woche. Ja. Nee, aber Microsoft, ich hatte eben noch einen Gedanken, der wurde von deiner Roboterstimme eben in den Hintergrund gedrängt. Wir hatten es von Microsoft Telefon. Steve Ballmer, fällt mir es nochmal ein. Ach so, ja, und zwar Apple, weil wir es gerade ja von Windows ARM hatten und Windows RT. Da hat Microsoft auch so ein bisschen den Zug verschlafen, und ich denke, da hat Apple den riesen Vorteil mit der Entwicklung, die sie in Bezug auf ARM und iOS schon gemacht haben. Die werden oder mit all dem, was sie daraus gelernt haben, ja, man muss auch mal gucken, oder man sieht da ja auch wieder das Zusammenspiel zwischen Software und Hardware, wenn du halt alles auf einer Hand hast. Einmal wissen sie, welche Anforderungen sie ja softwaretechnisch an die Hardware haben und können da entsprechend entwickeln. Andererseits machen sie die Hardwareentwicklung und wissen, was sie da eventuell softwaretechnisch entsprechend umsetzen können, ja, oder auf der Hardware dann zum Laufen bringen können. Und ich denke, das ist ein Riesenvorteil, den die einfach haben, ja, auch in der Anpassung von Windows 10, von Mac OS 10, Windows 10, von Mac OS 10 auf ARM, beziehungsweise die, wie gesagt, das Umsetzen oder das Überführen von OS 10 in iOS damals. Und auch jetzt wieder in dem Zusammenhang alles, was sie gelernt haben in Bezug auf iOS, auf ARM, da halt entsprechend dann eventuell auch in naher Zukunft, ja, man weiß es ja nicht so genau, Mac OS 10 einfach auf ARM zu bringen. Beziehungsweise da halt von vornherein, ja, auch mit einer Vorstellung von welcher Hardware auch immer, die zuerst auf ARM-Basis laufen wird, dass da die ganzen Fehler, die Microsoft in der Vergangenheit gemacht hat in der Beziehung, nicht da sein werden. Inwieweit natürlich da die Entwicklungsumgebung für die Entwickler da ist, wie schnell die Entwickler halt entsprechend für ARM kompilieren können, beziehungsweise welche Anpassungen gemacht werden, das mal außen vorgelassen. Aber das, wie gesagt, die, ich denke, die Umstellung, wenn sie denn kommt, von Intel auf ARM, beziehungsweise von OS 10 auf ARM, wird um einiges smoother laufen, ja. Auch was jetzt die letzten Jahre Windows oder Microsoft gemacht hat mit der ganzen Ankündigung, wir mit Windows für ARM, ja. Und ich denke, da hat Apple einfach durch iOS einen riesen Vorsprung, den Microsoft damals einfach verschlafen hat, weil sie ja nicht Schritt halten oder nicht Fuß fassen konnten mit einer vernünftigen Umsetzung von Windows für Smartphones. Ja, beziehungsweise für die ARM-Architektur damals.
Ja, das ist durchaus richtig. Und Apple hat natürlich auch schon Erfahrung damit, von einer Plattform auf die andere zu gehen, sprich PowerPC auf Intel. Da haben sie ja nur eine Menge Erfahrung mit.
Ja, da waren sie auch in der glücklichen Lage, dass ein Mitarbeiter damals ja sich da so ein bisschen hobbymäßig drum gekümmert hat und das dann ja auch wirklich eine Option war, ja, die oder wo Apple gesehen hat, okay, ja, so kann es gehen, ja, wir geben dem Mann mal in Anführungszeichen freie Hand und jetzt haben sie den Riesenvorteil, ja, sie haben alles in-house und können da keine Ahnung wie lange schon dran arbeiten, ja.
Ja, das weiß man ja halt nicht, ne? Wie lange schon dran gearbeitet wird, aber ich denke, da arbeiten sie verdammt schon verdammt lange dran an der Sache.
Ja, man wird spätestens an dem Tag X wird man es hören.
Ja.
Ich denke nicht, dass es was sein wird, womit sie hinter den Berg halten. Können sie auch stolz drauf sein, also kann man es auch sagen. Wir haben ja die letzten 5 Jahre irgendwie dran gearbeitet oder so, ja, keine Ahnung.
Ja gut, das ist ja auch eine Sache, die man nicht hinterm Berg halten muss. Warum, kann man ja machen, ganz klar. Ja. Richtig.
Oder vielleicht heißt es auch, das ist eine Transition, an denen wir jetzt gefühlt arbeiten, seitdem es Apple gibt. Ja, weil wir halt hinwollen zur eigenen Hardware und Software.
Ja, das kann ja so wirklich der
das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber keine Ahnung. Vielleicht sagen sie auch die letzten 10 Jahre oder seit dann und dann. Ja, obwohl, doch, seit vielleicht auch dem ersten iPhone. Dass sie da die Vision haben, dass sie vielleicht oder dass ARM die Zukunft ist und dass sie da auch OS 10 entsprechend zum Laufen kriegen können.
Möglich. Mhm. Da hat natürlich die Entwicklung sie so ein bisschen gestoppt, dass die Architektur an sich so ein bisschen schwach auf der Brust war. Ganz klar.
Ja, okay, deswegen haben sie ja auch damals gesagt, okay, hier, wir müssen aus OS 10 das iPhone OS machen und haben mir aber da schon immer gesagt, hier, es ist Windows 10, es ist Mac OS 10 und das war schon ein riesen Raunen, ja, oder ein Aufschrei, der da durch die Halle damals ging und vielleicht haben sie damals schon gesagt, why not, ja, fuck it, ja, wir gucken mal, dass wir oder sobald ARM-Chips da sind, ja, dass wir das irgendwie hinkriegen. Dann haben sie gesehen, wir müssen die ARM-Chips selbst entwickeln. Ansonsten wird das nichts. Ja.
Ja, so ist es. Gut, dann haben wir trotzdem noch zwei andere Microsoft-Themen. Ich hoffe, meine Stimme ist jetzt ein bisschen besser geworden. Oder bin ich immer noch so schlecht?
Nee, gerade eben wieder, ja. Ich weiß es auch nicht. Scheiße. Ich habe im Hintergrund nochmal geguckt. Also wie gesagt, bei mir ist da gar nichts irgendwie am Laufen. Mhm.
Na gut, müssen wir durch, hilft ja nichts.
Bad Juju, ja.
Mhm. Ja, dann haben Sie natürlich, wie jedes schöne große Unternehmen, neue Ohrstöpsel vorgestellt.
Ja.
Surface Earbuds.
Ja.
Ja. Wie gewohnt von Microsoft, wenn es um Kopfhörer und um Ohrstöpsel, Hörstöpsel geht, kommen sie erstmal nur in den Staaten. In Europa werden wir sie erstmal nicht sehen. Vom Design her kann man sich darüber streiten. Sie sind ein bisschen stark polarisierend. Ja, sehen aus wie so ein Weinstöpsel für Weinflaschen, den man so kaufen kann zum Wiederverschließen. Das war die erste Assoziation, die ich hatte, wo ich das Ding gesehen habe. Aber das Design hat auch irgendwo einen Grund, weil man hat ja auf der Außenseite eine große Touchfläche, die man dementsprechend bedienen kann und einige Funktionen darauf abrufen kann und auch frei wählen kann. Zum Beispiel hat man sogar eine Steuerung für Office 365, speziell zum Beispiel auch, um gewisse Aktionen auszulösen. Ich sag mal in Richtung PowerPoint, dass man vielleicht auch darüber PowerPoint-Präsentationen ablaufen lassen kann. Slide nach vorne, Slide nach hinten, würde zum Beispiel Sinn machen. Sieht dann wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig aus, wenn sich derjenige, der die Präsentation hält, immer ans Ohr fasst, aber okay. Da sehe ich das jetzt zum Beispiel drin. Ja, und natürlich die obligatorischen Bedienungen für die Medien, die man dort abspielt, also für die Musik. Das liegt alles halt auf einer Touch-Oberfläche, die man halt auf den beiden Ohrstöpseln hat. Ja, wie gesagt, 299 US-Dollar, 249 US-Dollar. Ja, selbstbewusster Preis.
Ja, genau, ja.
Aber ich glaube, auch wenn die AirPods 3 rauskommen, die werden sich im gleichen Preissegment noch teurer, oder was?
Nein, günstiger.
Nee,
doch.
2,49 oder sogar 2,99, da gehe ich ganz stark von aus.
Dann bleiben die zwei aber auf jeden Fall mit im Sortiment.
Wenn es ein Pro-Modell gibt von den AirPods, wahrscheinlich schon, ja.
Egal, ob es Pro schimpft oder nicht, für das Geld kauft keiner die AirPods mehr.
Die Zweier sind ja auch teurer geworden als die Vorgängerversion letztendlich. Und die haben sich auch gut verkauft.
Die sind teurer geworden als die Vorgängerversion?
Ja, als die Einser, als die AirPods.
Ja, aber nicht um so viel Geld.
Von 179 auf 229 beim Topmodell, glaube ich.
Ja. Ja, mit dem Akku, mit dem.
Mit dem Ladecase.
Ja. Nee, das. Ja, rechne das mal raus.
Ja, rechne das mal raus.
Ja, nee. Deswegen, das ist ja dann auch wieder hier so Granny Smith mit Jonah Gold.
Pink Lady.
So, ja, verglichen dann. Aber das zahlt keiner mehr für die. Oder die würden sich nicht in dem Maße verkaufen wie die Vorgängermodelle. Nicht zu dem Geld.
Mhm, okay. Nee,
glaub ich nicht. Wie gesagt, dann gäbe es das 2er und die 3er wahrscheinlich. Zumindest mal für eine Übergangszeit gäbe es die beiden noch. Also selbst für Apple. Die müssen ja so viel an Sachen, auch vor allem vergleich doch mal den Preis dann zu der Einstiegs-Apple Watch. Der ist zu teuer. Du kannst keine AirPods verkaufen zu einem Preis, für den du eine Apple Watch kriegst.
Nein, aber du kriegst ja auch keine Apple Watch für 299 Euro. Die liegen ja da deutlich über 300, die Einstiegsmodelle.
Mhm. Die liegen im Dollarbereich, liegen die wo?
Weiß ich nicht, ich habe nur den Europreis im Kopf.
2,49 oder irgendwas?
Nee, die sind teurer.
Ey, komm jetzt. So senil bin ich doch auch nicht.
Ja,
klar hatte ich Probleme, aber...
Willst du eine ehrliche oder eine diplomatische Antwort?
Ich bevorzuge immer eine ehrliche Antwort, das muss ich dir sagen.
Okay.
Immer. Jedes Mal.
Ja.
Egal, wie weh es tut. Ich bevorzuge immer eine ehrliche Antwort. Ich mag es nicht. Ah ne, hier, genau. $199 ist der Einstiegspreis. Du kannst keine... Du kannst... Nee. Du kannst keine AirPods für $249 verkaufen und nimmst für eine Apple Watch 199.
Das Topmodell liegt ja jetzt auch schon über 200 drüber. Also das Topmodell der AirPods im Moment, die Zweier. Regulärer Apple-Preis. Naja, wir werden sehen. Meine Prognose steht, die Top-Modelle werden nicht günstig sein. Aber okay, das mit dem günstigen Einstiegsmodell spricht natürlich auch dafür. Kann natürlich auch sein, dass es dann zwei Versionen gibt. Einmal die Einstiegsversion, einmal die Top-Version. Klar.
Ja, man weiß es nicht. Ja.
Man weiß es nicht.
Also, ja, gut. Das sagst du immer so schön, man weiß es nicht. Ja.
Okay. Und das letzte Gerät, was mir persönlich eigentlich am besten gefallen hat und was auch schon verfügbar sein wird im November, das ist Surface Pro 10 oder Pro X, wie man es auch aussprechen mag. Das ist ein 12-Zoll Tablet, Phablet, Mischprodukt, wie man es auch jetzt titulieren mag, was auf den Snapdragon 8 CX basiert, was aber ein bisschen optimiert worden ist mit einem einer Anpassung von Microsoft. Sie schimpfen es SQ1 als Chip, ist aber quasi von der Basis ein Snapdragon 8 CX. Und 8 CX Geräte haben wir auch schon von Lenovo gesehen, die vorgestellt worden sind. Mhm. Da ist ja auch schon einiges rausgekommen oder die rauskommen werden, so als Always On oder Always Online Maschine.
Always Ultra.
Always Ultra.
Sorry. Und
das Ding startet in einer Basisversion bei $1,150 ohne Tastaturcover, ohne Stift. Also das nackte Gerät. Was mir aber als Besonderheit am besten gefallen hat, das Ding hat einen Slot für eine NVMe SSD 2230, also die etwas kleinere Bauform. Und man kann mit herkömmlichen SSDs das Ding aufrüsten und das ist natürlich für mich als Storage-Fan, ja, da bekomme ich gleich ein feuchtes Höschen, wenn ich das höre. Ja, weil das ist ja das, was man sich bei Apple-Produkten wünscht. Die könnten ja auch ohne weiteres in ihre scheiß MacBooks auf gut Deutsch einen NVMe-Slot reinbauen. Mhm. Technisch wäre das alles möglich, aber sie wollen und machen es nicht. Und Microsoft zeigt hier ohne Probleme, dass es machbar ist und da sollte sich Apple in dem speziellen Fall mal ein Beispiel dran nehmen. Dass die Tablets das von Apple nicht bekommen werden, das kann ich ja noch irgendwo verstehen. Aber warum nicht die MacBooks? Das wäre echt ein Traum.
Ja, leider. Ja. Aber da fängt es halt wieder an mit Platz, Optimierung.
Ja, die wollen halt ihre teuren Aufpreise für ihre SSDs verkaufen.
Könnte man ihnen unterstellen.
Das ist einer der Hauptgründe. Ja. Ja. Das ist halt so. Bin ich denn immer noch so robotisch von der Stimme oder ist es besser geworden?
Ist besser geworden, ja.
Okay, dann nutzen wir auch die Chance, wo die Audioqualität stimmt, über unseren heutigen Kooperationspartner zu sprechen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch deutlich reden. Es macht auch Sinn, ja.
Also für mich ist das schwierig.
Ja, gut, dann reden wir mal ganz betont. Nein, Quatsch.
Beton.
Ja, heute ist BookBeat unser Kooperationspartner. Und was ist denn BookBeat? Das habe ich mich vor ein paar Wochen auch gefragt. Vor ein paar Wochen kannte ich die noch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie nämlich in einem anderen Podcast gehört, wo sie dementsprechend auch Sponsor waren.
Ich hab mir es gerade verkniffen, weil du gesagt hast, da habe ich noch nichts von gehört. Und ich so, ja, ich habe da zuletzt in einem begleitenden Podcast habe ich was gehört von BookBeat, wobei zuletzt ist auch gut, schon wieder etwas länger her, aber man hat schon gehört davon, doch.
Ja, im Podcast-Bereich hat man davon gehört und was zeigt uns das natürlich? Podcast-Werbung funktioniert. Zumindest innerhalb der eigenen Bubble sozusagen. Ja. Ich habe darüber erstmal Kenntnis genommen, über die Podcast-Werbung. Ja. Ne? Bei unserem Kollegen, den Tim, da haben sie dementsprechend, also Tim Melzer, da waren sie Kooperationspartner. Ja, da
habe ich das erste Mal gehört. Der Tim. Ja, ich hatte eben mehr an die Tech-Bubble gedacht. Nicht an die Koch-Bubble.
Nee, ich glaub, die sponsern nicht Tim Cook. Also
nein, den Tim habe ich auch nicht gemeint. Deutschsprachige Podcast-Landschaft. Aber ich glaube, die haben gar keine Sponsoren. Ich habe schon lange nicht mehr reingehört. Nee,
keine Ahnung. Ohne nee, aber ja. Sie waren halt Sponsor bei unserem Kollegen Tim.
Ja. Hat der überhaupt nochmal eine. Da gibt es, glaube ich, aktuell nichts Neues. Gell?
Der ist in Sommerpause. Oder Urlaubspause.
Die Staffel ist vorbei. Okay. Die Staffel ist vorbei. Aber zurück zu BookBeat.
Zurück zu BookBeat, sonst wird es ein bisschen zu viel Meta. Was ist BookBeat? BookBeat ist eine echte Hörbuch-Flatrate. Und das gibt es so in Deutschland bisher noch nicht. Auch die lieben Marktbegleiter können das so noch nicht abbilden. Das heißt, BookBeat bietet circa 50.000 Hörbücher und Hörspiele. Und das Ganze kann man monatlich da schön durchlaufen lassen. Es geht ab 14,95 Euro im Monat los. Und man kann da in den großen Teich der Hörbücher einsteigen. Und man kann sich da wirklich gut bedienen bei der Riesenauswahl. Man kann es offline als auch streamen. Das heißt, man kann sich das vorher in die BookBeat-App runterladen. Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Und man kann sich da wirklich aus sämtlichen Bereichen bedienen, wie zum Beispiel auch, die haben ein sehr großes Kinderprogramm, also sehr viel Hörspiele auch für Kinder und auch Kinderbücher drin. Das ist also sehr umfangreich. Nach meiner Meinung und nach meiner Recherche auch umfangreicher als bei den Marktbegleitern, die es da am Markt so gibt. Des Weiteren gibt es den Vorteil, dass man keine Mindestvertragslaufzeit hat. Also man kann es jederzeit kündigen, ohne eine Mindestvertragslaufzeit zu haben. Das sollte man auch nochmal positiv erwähnen. Das sind so die nach meiner Meinung die größten Vorteile. Wie gesagt, wer sehr, sehr viele Hörbücher konsumieren will und wer eine sehr große Auswahl sucht, der ist dort sehr gut aufgehoben, weil es ist eine echte Flatrate. Und das ist schon konkurrenzlos in meinen Augen. Für alle diejenigen, die sich dafür interessieren, gibt es natürlich auch für unsere Hörer einen exklusiven Vorteil, weil unter bookbeat.de/geek, G-E-E-K, also das ist ein Teil unseres Namens, dort gibt es nämlich für unsere Hörer exklusiv einen Monat kostenlos BookBeat zum Testen. Der normale Testlauf oder die normale Testlaufzeit wäre nur 14 Tage, aber unsere Hörer haben halt den exklusiven Vorteil, das Ganze 4 Wochen lang komplett kostenlos zu testen. Ja, das sollte man, denke ich, mal machen, um sich unter fast 50.000 Hörbüchern mal umzuhören. Ja.
Also sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin ja, oder wir hatten da ja die letzte Zeit auch mal drüber gesprochen, wieder aktiv beim Hörbuchhören auch dabei. Und ein bisschen schwierig. Aber was ich festgestellt habe, für längere Autofahrten höre ich dann doch lieber ein Hörbuch als ein Podcast. So jetzt hier mit den Hunden draußen oder beim Sport, kein Thema, da höre ich gerne mal einen Podcast. Auch eher als Musik, muss ich wirklich sagen. Aber für lange Autofahrten habe ich jetzt vor ein paar Wochen festgestellt, dann doch lieber ein Hörbuch, weil da einfach die, also bei mir, ja, eine Fahrt ist mindestens eine Stunde zur Arbeit, eher länger, ja. Von daher passt da entweder ein Hörspiel oder ein Hörbuch einfach sehr gut, weil du da auch wirklich mal so ein, zwei, je nachdem, wie halt das Buch strukturiert ist, Kapitel dann einfach mal weghören kannst und du nicht dabei einschläfst. Ja, weil wenn ich es dann vom Schlafen gehen oder so hören würde, ja, bin ich nach 5 Minuten wahrscheinlich eingeschlafen. Ja, und dann läuft das Ding, wenn du keinen Timer gestellt hast, läuft und dann musst du erstmal den Anfang wiederfinden. Deswegen, wie gesagt, bei langen Autofahrten mache ich mittlerweile sehr gerne ein Audiobuch. Finde das da eigentlich sehr angenehm zu hören, weil, wie gesagt, bei meinen langen Autofahren du am Stück dann einfach mal auch was weggehört kriegst, ja.
Ja, absolut. Und gerade in dieser Kombination mit Blinkist, wo man nur so Schnipsel hört von Hörbüchern, habe ich mir sehr viel Inspiration bei Blinkist geholt und bin dann rüber zu BookBeat und habe da dann das komplette Hörbuch gehört. Also es ist ein optimales, ergänzendes Produkt in meinen Augen. Mhm. Und für mich ist ein Hörbuchkonsum auch immer so eine Entscheidung, wie ich drauf bin. Also ich bin nicht immer in der Stimmung für einen Podcast. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Podcasts und man sollte eigentlich für jede Stimmung den richtigen haben, aber manchmal sind sie auch alle weggehört. Das kommt sogar bei mir vor. Und dann kann man halt in ein Hörbuch einsteigen und manchmal ist es halt besser, für mich ist es halt besser, mal ein Hörbuch zu hören und sich einfach auch dieser Stimmung eines Hörbuches hinzugeben. So ist es.
Ja.
Ja, gut. Wie gesagt, 4 Wochen kostenlos testen und reinhören. Und von daher würde ich das doch mal empfehlen, das zu tun.
Ja, und da kann ich nur, ich habe gerade noch mal geguckt, weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob das bei BookBeat verfügbar ist. Aber wenn ihr den Testzeitraum nutzt, ich hatte die Empfehlung, glaube ich, vor langer Zeit schon mal ausgesprochen. Der Schwarm von Frank Schätzing, den kann man sich definitiv mal anhören. Ist ein sehr gutes Ding. Als Audiobuch funktioniert es auch wirklich wunderprächtig. Ist bei BookBeat verfügbar. Auf jeden Fall mal ein Hörtipp. Das Ding kann man sich reinziehen. Lässt sich sehr gut hören. Sehr angenehme Sprecher. Ja, gut umgesetzt. Top Ding.
Ja, Frank Schätzing kann ich auch empfehlen. Und übrigens, für alle, die es noch nicht wissen, Frank Schätzing macht jetzt auch Musik. Er hat jetzt ein schickes Musikvideo aufgenommen. Einfach mal auf YouTube gehen und Galaxy Taxi eingeben oder Taxi Galaxy, eins von beiden. Ich weiß nicht, ob ich es durcheinander gebracht habe, aber noch einen kleinen Tipp. Sehr interessantes Musikvideo. Ja. Gut, ja. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich bei Jawohl. BookBeat für die freundliche Unterstützung.
Dankeschön.
So, dann hoffe ich, dass das ohne Roboterstimme war.
Ja, ja. Sonst nee, also das ist momentan richtig gut. Anscheinend ist der Nachbar jetzt aus dem Internet rausgegangen.
Ja, das mag sein. Gut, dann
das
würde ich sagen.
Das ist so traurig. Das ist so traurig hier mit dem Internet.
Steigen wir in die zweite Apple-Runde noch kurz ein. Nee, Quatsch, ich mache noch was anderes. Vorher noch einen kleinen Hardware-Tipp. Also ist kein Tipp, sondern es ist ein Hinweis. Es gibt ein Kickstarter-Projekt von der Firma Libra. Libra ist ein chinesisches Unternehmen, was in Shenzhen zu Hause ist. Und sie haben eine Tastatur vorgestellt, die erinnert so ein bisschen an die Bridge-Tastaturen. Sie hat noch ein paar Features mehr oder ein signifikantes Feature mehr, sondern sie hat für die Pro-Modelle ein Trackpad. Und das Trackpad ist dann kompatibel mit der Funktion der Bedienungshilfen unter iPadOS. Und das ist nach meiner Meinung derzeit das einzige Produkt, was das derzeit am Markt anbietet. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass die Trackpad-Geschichte nur auf Bedienungshilfe fußt und auch sie können den Mauszeiger nicht anders darstellen, wie jetzt, wenn man eine Maus anschließt. Also es ist und bleibt eine Bedienungshilfe unter iPadOS, aber wer darauf abfährt oder wer es braucht, wer vielleicht auch sogar eine körperliche Einschränkung hat und auf diese Bedienungshilfe angewiesen ist, der hat die Möglichkeit, mit dieser Tastatur oder das über ein Trackpad zu bedienen. Angeboten wird noch zusätzlich einige Funktionstasten, die üblichen Dinge, die auch die Marktbegleiter haben und eine Hintergrundbeleuchtung. Das Schöne daran ist, die Tastatur bietet sage und schreibe einen 4000 mAh Akku, das ist eine Menge Holz und das soll für 2 Jahre ohne Hintergrundbeleuchtung reichen und ich glaube 6 Wochen mit Hintergrundbeleuchtung und man braucht natürlich auch nicht zu jeder Tageszeit die Hintergrundbeleuchtung. Also von daher ist das schon eine ordentliche Akkukapazität, die dort verbaut ist. Allerdings wiegt das Ding auch bummelige 775 Gramm. Und wenn man das nochmal zum iPad Pro addiert, hat man da schon einen ordentlichen Klotz. Fairerweise muss man dazu sagen, dass eine Bridge-Tastatur ohne Trackpads um die 500 Gramm liegt, was auch nicht leicht ist, aber deutlich leichter als diese Libra. Aber ich wollte es halt mal kurz erwähnen, weil, weil es derzeit auf dem Markt einzigartig ist. Der günstigste Einstiegspreis, den man da derzeit erzielen kann, ist $110. Ja, ist, denke ich, für das angemessen, was derzeit geboten wird.
Ja. Ja.
Gut. Wollen wir noch über Tim Cook sprechen?
Wenn du möchtest, können wir auch über Tim Cook sprechen.
Okay, ich weiß ja nicht, wie dein Zeitmanagement aussieht.
Nee, nee, nur zu. Ich bin da verfügbar noch.
Flexibel wie eine Bahnschiene. Noch geht's. Und sobald meine Stimme wieder schlechter wird, sagst du Bescheid, dann
breche ich mich. Die Stimme ist soweit okay, aber ich kann auch noch in den Monitor momentan reingucken. Passt noch.
Okay. Ja, ich versuche es ein bisschen zusammenzustraffen, weil ich hatte mich da ein bisschen mehr drauf vorbereitet, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir es ein bisschen straff. Tim Cook war auf Interviewtour unterwegs in Deutschland. Mhm. Da gab es ja auch ein schönes Oktoberfestbild.
Ja, genau.
Er
war nicht der Übrige, der nicht der Einzige. Der Mike Hurley war ja anscheinend auch auf dem Oktoberfest. Podcast-Kollege aus UK von uns. Hatte auch fleißig Instagram-Stories gepostet. Ja, da bin ich, hätte er mal ankündigen können, ja, dass er in Deutschland ist. Hätte ich gerne mal versucht zu treffen. Aber egal. Auf Oktoberfest zieht es mich ja gar nicht. Also von daher passt schon.
Also dieses Jahr hatte ich das Gefühl, dass Leute auf dem Oktoberfest gewesen sind oder noch gehen werden, denen ich nie zugetraut hätte, dass sie dort auftauchen. Also das nur so am Rande. Mhm. Scheint wohl auch teilweise so ein Place to be zu werden oder zu sein, was ich absolut so nicht nachvollziehen kann. Aber okay.
Ja, okay, ist es doch eigentlich schon immer.
Ja, der Schauplatz der Eitelkeiten, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, vor allem halt auch immer die Frage, in welchem Zelt bist du dann? Und der Tim Cook war ja anscheinend, obwohl, weiß man, welches Zelt es war?
Also es sah nach meiner Meinung aus wie der Balkon vom Käferzelt.
Genau, weil der Käfer war ja auch im Bild. Ja.
Der Käfer war, glaube ich, direkt neben ihm.
Genau. Und
das war Michael.
Und da kamen Fragen auf, wer ist denn mit Tim Cook auf dem Bild? Und ich nur so, das ist doch der Käfer. Ja.
Das ist Käfer Junior gewesen.
Ja, aber nicht jeder kennt halt Käfer, ja.
Ja, spätestens nach den schlechten Pizzen, die sie da fabrizieren, sollte man noch Käfer kennen, ja.
Ja, und wissen, was man dann auf der Karte vermeidet, ja.
Nein, nicht nur auf der Karte, weil die machen ja auch Tiefkühlpizzen. Hast du die schon mal probiert?
Nö, also die sind mir noch nicht untergekommen. Das wäre jetzt allerdings auch nichts, was ich mir von Käfer kaufen würde.
Ja, ja. Also, ja, ich sag jetzt nichts dazu. Wenn man in ein richtiges Feinkostgeschäft geht, sollte man zu Butter Lindner nach Berlin fahren. oder zu Butter Lindner, nicht nach Butter Lindner. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Ja.
Und da ist man dann gut aufgehoben.
Ja,
da verkehren auch die richtigen Feinschmecker, also auch die richtigen Köche.
Aber
und es ist nicht so ein Klischee wie bei Käfer.
Aber muss man auf eine Tiefkühlpizza seinen Namen draufkleben?
Naja, Geld macht alles. Weiß doch.
Ja, ich habe bis jetzt von anderen Star-Köchen, ja, beziehungsweise, was heißt Star-Koch, aber habe ich da jetzt noch keine Tiefkühlpizzen gesehen. Ne? Vieles andere, aber keine Tiefkühlpizzen.
Naja, aber Käfer, ja gut, Senior war ja ein Koch, glaube ich. Ne? Junior ist doch nur der Verwalter.
So tief bin ich jetzt in der ganzen Käfer-Thematik auch nicht drin. Ich habe ihn halt nur auf dem Bild erkannt. Ja.
Ja. Na, jedenfalls stand er da etwas verloren, der gute Tim, neben Michael Käfer und hat da sein Bier gehalten. Das sah schon etwas befremdlich aus. Also ihn hat man das jetzt gar nicht so zugetraut, dass er gerne mal eine Maß trinkt.
Ich denke auch nicht, dass er mehr als dran genippt hat.
Ja, vermute ich jetzt mal. Ja, er war halt auf Interviewtour, um das jetzt noch ein bisschen zusammenzufassen, hat Interviews gegeben, FAZ, Zeit, den deutschen großen Medienunternehmen und Medienhäusern, hat auch nochmal ein paar Abstecher gemacht zu Startup-Unternehmen, speziell auch in Berlin und in München und hat dann auch nochmal in einem Ableger von Apple nachgeschaut, dem Bavaria Design Center, was Apple dort ja in München auch noch hat, was auch noch zur Entwicklungsabteilung zu Apple gehört. Da geht es schwer um Power Management. Das ist so das Größte, was dort mitentwickelt worden ist oder mitentwickelt werden soll auch in der Zukunft. Und hat dann auch noch ein bisschen über die Affinität oder die Liebe, die er angeblich zu Deutschland hegt und pflegt, nach außen kundgetan, hat noch über die Präzision und über die Qualität geschwärmt, die in der deutschen Industrie vorherrscht. Speziell hat er auch nochmal angesprochen, dass ja viele Materialien im Headquarter von Apple aus Deutschland kommen. Die Fenstertechnik hat er nochmal angesprochen. Und dass es so eine Präzision in den Staaten, in der Handwerkskunst oder auch in der Industrie so nicht gibt. Ja, kann ich bestätigen. Apple, ja, hat, oder Tim Cook hat recht. Ich sage noch nur Tesla, ne? Spaltmaße, Hust, Hust.
Das musste ja jetzt nochmal kommen, ja.
Ja.
Deswegen, aber schön, dass du VW nicht erwähnt hast.
Aber da kam mir der spontane Gedanke. Die Apple-Produkte sind ja auch on point, was die Qualität und die, also das haptische Feeling angeht. Und
lass mal Tastaturen mal außen vor.
Genau, lass mal die Tastaturen mal außen vor. Aber wenn ich mir jetzt so ein iPhone anschaue, ist das natürlich schon on point, das Ganze. Mhm. Und da kam mir die spontane Idee, wenn Apple ein Auto bauen würde, ich glaube, das hätte einen anderen Qualitätsstandard als ein Tesla.
Es hätte vor allem keine Spalte wahrscheinlich.
Das davon abgesehen, ja. Na gut, und dann musste es ja so weit kommen. Er hat dann auch der Bild-Zeitung ein Interview gegeben. Und da haben sie über die Apple Card gesprochen und dass er natürlich oder dass Apple natürlich daran arbeitet, auch die Apple Card nach Europa und auch nach Deutschland zu bringen. Aber es ist nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt, weil alles individuell für jedes Land abgeklärt werden müssen und jedes Land hat andere Regularien und so weiter und hat nochmal betont, dass das alles nicht so einfach ist, aber dass sie mit Hochdruck dran arbeiten, das auch nach Deutschland zu bringen.
Ja. Die Frage ist halt, du brauchst halt auch wieder einen Partner wie Goldman Sachs in den Staaten. Und egal, bei wem du wahrscheinlich anfragst, man tut sich da, denke ich mal, in den Verhandlungen halt schwer, weil Apple weiß, was sie hat, ja, wer sie ist und je nachdem, wen du halt auf der anderen Seite vom Verhandlungstisch sitzen hast, die wollen natürlich möglichst versuchen, ein großes Stück vom Kuchen zu bekommen. Bei Goldman Sachs munkelt man ja, bis zu $300 Kosten haben die pro Kunden, der sich für eine Apple Card entscheidet, diese halt vorlegen. Ist halt die Frage, wie findest du hier in Deutschland jemanden und wie hoch wären da die Kosten? Wenn man jetzt mal überlegt, wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank arbeitet in Bezug auf Kosten pro Kopf Umsatz mit Kunden, ja, im Vergleich zu spanischen Banken zum Beispiel, ja. Santander oder Nediba unter anderem ja auch, ja, wo die Kosten wesentlich niedriger sind. Was müsste zum Beispiel eine Deutsche Bank, wenn sie Interesse dran hätten, in Vorschuss gehen für so eine Kreditkarte? Ja? Beziehungsweise welche Kosten würden da im Vorfeld einfach erstehen pro Kunde? Keine Ahnung, was sie da schultern wollen, beziehungsweise was sie da eventuell, ja, das stelle ich mir in Deutschland tatsächlich sehr schwierig vor, alleine die Verhandlung. Wie es rechtlich aussieht, mein Gott, wenn du einen Kreditkartenanbieter hast in Deutschland, der für dich dann die Karten übernimmt, beziehungsweise der bei dir dann mit einsteigt für die Apple Card, mein Gott, der weiß ja, wie es geht. Ja, von daher, aber find mal einen Partner, der dann in Deutschland das übernehmen kann, bräuchte es wahrscheinlich eher jemanden, nicht unbedingt einen deutschen Partner, aber einen europäischen. Ja. Weil dank Europa sind wir ja in der glücklichen Lage, dass es da sich ein bisschen einfacher verhält. Du musst ja keine deutsche Bank mit ins Boot holen für Deutschland.
Ja, das ist richtig. Bloß er hat nochmal betont, dass es halt sehr kompliziert ist. Und das glaube ich auch. Ich meine, wenn man gesehen hat, wie lange die Apple Pay-Einführung gedauert hat bei uns, ist das durchaus nachzuvollziehen. Aber ich finde es gut, dass Apple dran ist, das natürlich auch nach Europa und Deutschland, ferner auch nach Deutschland zu bringen. Ja.
Ja. Wäre wünschenswert, ja. Weil meine Karte, beziehungsweise die Bank arbeitet oder funktioniert ja mit Apple Pay immer noch nicht, ja.
Ja.
Genau.
Ja, meine auch nicht. Sparkasse.
Ja.
Spaßkasse. Und dann gab es noch ein paar Statements oder ein längeres Statement zum Thema Netflix. Und also als Streamingdienst Netflix versus Apple TV Plus. Ja, und da hat er sich eindeutig so positioniert, dass Netflix zum jetzigen Zeitpunkt nichts zu befürchten hat. Hat sich da so ein bisschen bescheiden gegeben in meinen Augen, und was natürlich auch objektiv der richtige Schritt ist, weil derzeit kann halt Apple Netflix nicht das Wasser reichen, wie auch nach dem jahrelangen Vorsprung an Eigenproduktion ist das auch so nicht möglich. Und er hat gesagt, dass man das Streaming-Geschäft nicht so als extremes Konkurrenzgeschäft betrachten sollte, sondern eher als ein Geschäft, wo man mit einer unter vielen ist und am besten so in den Top 5 sein sollte, weil doch die meisten Leute mehrere Streaming-Anbieter abonniert haben. Prinzipiell hat er da recht, aber irgendwann ist natürlich auch mal bei den geneigten Kunden Schluss, und irgendwann ist auch mal das Limit erreicht, dass die Kunden dafür bereit sind, mehrere Anbieter zu abonnieren, und irgendwann ist auch mal so die Liquidität der Kunden für diese Geschichte am Ende oder die Bereitschaft dafür, so viel Geld auszugeben. Und deswegen müssen sie schon sehen, mit an der Spitze zu sein unter den Anbietern. Also im Prinzip hat er recht, aber im Prinzip hat er auch wiederum nicht recht, weil irgendwann ist, wie gesagt, mal Schicht im Schacht. Ja. Also ich zum Beispiel habe einen Anbieter, das ist Amazon Prime, und den habe ich auch nur, weil es so eine Kombination aus vielen Funktionen und aus vielen Möglichkeiten ist. Ich habe zum Beispiel nicht Netflix, weil ich es nicht einsehe, mehr als einen Streaming-Dienst zu abonnieren, weil ich eh sehr wenig Content dort konsumiere oder sehr wenig Filme, Serien schaue. Ich würde jetzt nicht in den Traum daran denken, mir Netflix zu abonnieren.
Na okay, ehrlich ist halt gesagt. Die Frage, wenn etwas nur auf Netflix verfügbar ist, müsstest du es, und du es unbedingt gucken willst, ja, müsstest du dir halt überlegen.
Ja, also
kommst nicht rum. Es gibt ja Eigenproduktionen von Netflix, die siehst du halt erstmal nur
da. Wenn ich das unbedingt sehen möchte, muss ich das tun, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel darüber kurzzeitig nachgedacht, für einen Monat Netflix zu klicken, um mir die Bill Gates Geschichte, die Bill Gates Dokumentation anzugucken, weil das hat mich jetzt wirklich interessiert.
Die müsstest du auch im Netz finden können.
Ja, aber nicht auf legalen Wege, so eher in einer Grauzone.
Das habe ich ja jetzt auch nicht so angesprochen.
Im Netz findet man vieles, du.
Ja. Ja. Musst du aufpassen, nee, auf was du klickst.
So sieht's aus, ne? Ja, aber jedenfalls ist es doch so, dass man auch, egal. Im Prinzip hat er recht, man muss es als einen Dienst unter vielen sehen, und dass man oben in der Top 10 oder in der Top 5 mitschwimmen muss, aber
ja. Die Problematik, die du einfach hast, ist bei so einem alteingesessenen Player wie Netflix, der auch sehr gute Eigenproduktionen hat, als neuer jetzt bestehen zu können. Wenn du nicht auch Geld in die Hand nimmst und dir zum Beispiel Seinfeld oder Friends shoppst. Da sind jetzt auch gerade die Verhandlungen für den amerikanischen Markt wieder gegangen. Ja, da sind Summen für Lizenzen, oder da laufen ja die aktuellen Streaming-Lizenzen aus. Ja, da sind solche Summen jetzt bezahlt worden für Seinfeld, ja, und für Friends. Ja, das ist, mein Gott, das hätte Apple auch mal auf den Tisch legen können und hätte das bei sich in den Streaming-Dienst mit reingesteckt. Hätte ich jetzt gerade auch bei den Serien, denke ich mal, für durchaus angebracht gehalten, weil die einfach Viewer oder Zuschauer, Abonnenten einfach ziehen, nach wie vor. Das Problem ist, würde jemand von Netflix zu Apple Plus wechseln wegen Friends oder Seinfeld? Ja, andere Frage. Ja. Wie gesagt, wenn das jetzt zwischen Hulu, Netflix, Prime wechselt, wo du eh schon einen gewissen Kundenstamm hast, wo die Leute auch wissen, wie das andere oder das restliche Angebot abseits oder jenseits von Friends oder Seinfeld ist, okay. Aber bei Apple Plus, ja, wo du noch nicht weißt, ja, wie sich das entwickelt, ja, wie gut sind wirklich die Eigenproduktionen, ja, auch so ein Jason Momoa hat ein Potenzial, aber wenn die Serie scheiße ist, nützt ja auch der Schauspieler wieder nichts, ja. Von daher, Apple muss sich da die Lorbeeren erstmal verdienen, aber wie gesagt, so eine Serie, oder eine externe Serie, eine gute oder eine Serie mit einem auch guten wie sagt man, mit einer guten Fanbase wäre halt schon so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, dann macht bitte mal das Portemonnaie auf und kauft euch das mal.
Ja, ich meine, gut, und das, auch dieses Streaming-Geschäft ist natürlich auch ein Geschäft, wo man auch so ein bisschen Glück haben muss. Sie brauchen jetzt einen großen Wurf und dann kann es dann auch der Durchbruch sein. Ich meine, Game of Thrones ist das beste Beispiel. Es war ein Riesenwurf und das...
Stranger Things, das wäre auch sowas in die Richtung, genau, zum Beispiel. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall auch so ein Ding nochmal. Ja. Deswegen mal abwarten, was da an Eigenproduktionen noch kommt. Ich hoffe, dass sie vielleicht auch noch was Vernünftiges einkaufen. Das Portfolio ein bisschen dicker und zu machen, ja, wäre nicht verkehrt. Muss man einfach mal abwarten, ja, wie sich das jetzt noch entwickelt. Potenzial ist da, Top 5, ja, erreichbar, vor allem, wenn sie es ewig schenken, mit einem Neugerätekauf, dürfte sich das, denke ich mal, schon realisieren lassen.
Ich meine, was sollten sie auch im Moment tun? Das war auch ein ganz cleverer Schachzug, das so zu tun im Moment. Ja. Ganz klar, um erstmal Leute auf den Dienst zu bekommen, ganz klar.
Ja, aber auch gerade nochmal zu kommen mit Abos und wie viel Abos man abschließt. Mir ist das zuletzt passiert, auch bei Amazon Prime. Habe ich nach verschiedenen Serien mal gesucht, wo ich auch fündig geworden bin. Und dann sagt er mir, hier, klicke hier, um ein Abo zu starten von, ja, keine Ahnung, RTL Living, ja, was weiß ich, was es da alles noch gibt, ja, für 2-3 Euro im Monat, ja, keine Ahnung. Aber das summiert sich ja ohne Ende. Vor allem, ich möchte das ja gar nicht abonnieren. Ich hätte mir gerne nur diese eine Folge da mal angeguckt, ja, aber die ist nicht bei Prime, sondern bei einem Partner von Prime verfügbar. Vielen Dank auch, ja. Da fängt das wieder an mit den ganzen Kabelkanälen, die du da zusätzlich zu deinem Abo noch klicken kannst, ja. Ich habe gedacht, da wären wir eigentlich raus. Ja, Pustekuchen, kommt alles wieder.
Ja. Ja, ja. Ja, diese ganzen Spartenkanäle, die es gibt, Pro7 Max etc., ich meine, ja, was es da alles noch so gibt, sind natürlich auch, also Pro7 Max zum Beispiel ist auch frei empfangbar über Satellit, das ist jetzt kein Abo-Kanal, aber da verwerten sie teilweise auch nochmal ganz alte Dinge oder auch recyceln dann nochmal gewisse Sachen und bereiten es neu auf. Hat man ja auch schon gesehen. RTL ist da ja ganz weit vorne. RTL Nitro, da bringen sie dann irgendwelche alten Cobra 11 Folgen oder alte Game-Shows oder Sportgeschichten machen sie da auch viel. Also
Aber apropos, hast du den neuen Spot mit Michael Dudikoff? Ich hab's heute nicht mit Namen und Begriffen. Sag mal.
Dukovny von, meinst du Akt X?
Kit,
ach, David Hasselhoff.
Wo komme ich von David Hasselhoff auf Michael Dudikoff?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mit dem Moped, wo er da Hochhaus da jemand hinterherfährt. Und,
Kit als Moped, ja, so geil.
Kit als Moped, war das nicht für irgendein Autoportal? Autoscout?
Ist möglich, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nur den Kit gesehen. Ja, und
oder mobile.de, also, ich weiß es nicht, eins
den
von Kit, diesen.
Den Spot.
Ja, ja.
Aber keine Ahnung, für was die Werbung war, aber auf jeden Fall fand ich es ganz nett. Vor allem, wie er der Kugel ausweicht. Oh Mann.
Ja, ja. Die Idee ist ganz gut und ich meine, er versucht natürlich noch aus seinen. Er hat jetzt auch ein Audible-Hörbuch gemacht.
Oh, stimmt, ja, genau. Da geht es auch, glaube ich, nochmal um den Mauerfall damals.
Ja, genau, das wird so als Hörspiel.
Ja, okay, kann man sich, denke ich mal, rein. Oder anhören. Ich fand jetzt die deutsche Stimme nicht so prickelnd an dem, was ich gehört habe. Das ist nicht seine Knight Rider-Stimme, oder?
Nee. Nein, das ist nicht seine Knight Rider-Stimme. Das ist irgendein. Ich habe den Namen auch vergessen. Den Namen habe ich heute nicht, aber auch ein relativ bekannter.
Genau, Schall und Rauch.
Ja. Aber jedenfalls versucht er natürlich noch seine alten Erfolge so gut wie möglich zu recyceln und immer wieder in die Neuwelt zu transportieren. Und ich glaube, der macht doch ganz aus seinem Namen noch das Beste, sage ich jetzt mal im Moment.
Ja, vor allem, es ist ja skandaltechnisch ein bisschen ruhiger geworden um ihn, Gott sei Dank.
Ja, die Tiefphase mit dem Hamburger, die hat er gut durchlebt.
Ne? Und seine Tochter, das war
ja auch. Ja, so ich meine, wenn ich Hasselhoff wäre, hätte ich noch so viel Selbstironie und würde für Burger-Werbung machen. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht sogar schon gemacht hat in den Staaten. Ich kann es dir nicht sagen, aber das wäre doch der ideale Gag, das nochmal so selbstironisch zu sehen. Aber ich glaube,
am besten für so einen Beyond-Burger.
Ja, Beyond Burger. Die machen jetzt auch verstärkt deutsche Werbung. Ich habe jetzt deutsche Clips gesehen auf Instagram.
Nee, vor allem in den Staaten und in Kanada gibt es ja, glaube ich, auch jetzt mittlerweile dann den Beyond in Burgerketten.
Ja, kann sein.
Ja, von daher würde sich das dann eigentlich auch nochmal anbieten. Ja.
Nachdem sich ja McDonald's für Nestlé entschieden hat als Hersteller von den Patties für den Royal TS Vegan, das ist eine Schwesterfirma von Nestlé.
Okay.
Irgendwie Garden, Green Garden oder irgendwie mit Garden heißt die Firma, aber jedenfalls hört zum Nestlé-Konzern.
Jedenfalls nichts mit Nestlé im Namen.
Nee, das nicht, aber wenn man guckt, wozu der Konzern gehört, dann ist das halt zu Nestlé. Aber wenn man sich anschaut, wer alles zu Nestlé gehört, kann man sich dessen ja auch fast nicht entziehen.
Ja,
also es ist halt sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, gut. Das Fass Nestlé machen wir jetzt nicht auf.
Nein.
Gut. Okay. Ich würde sagen, dann lass uns das Ding dicht machen, oder? Gadget habe ich heute keins.
Ich wollte gerade fragen, kein Gadget.
Kein Gadget, nein. Ich empfehle allen Hörern, testet einfach mal BookBeat für einen Monat kostenlos. Das kostet euch nichts und bringt euch noch ein bisschen Content.
Ja, vor allem in einem Monat sollte man, denke ich, auch 2, 3 Hörbücher, keine 12 Stunden Schinken vielleicht, je nachdem, was man auch an Zeit dann zur Verfügung hat. Aber da sollte man auf jeden Fall mal Probe hören können. Ja. Monat ist gut Zeit. Ja,
ja, dann schiebt man mal so ein bisschen den Konsum von Podcasts an die Seite und konzentriert sich mal ein bisschen auf Hörbücher und dann kann man natürlich auch feststellen, ob BookBeat für einen was ist oder dementsprechend nicht. In 4 Wochen sollte man das rausgefunden haben.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Ja, machen wir das Ding doch für heute dicht, würde ich sagen.
Wunderbar, vielen Dank.
Also, bis dann.
Tschüss. Jo, tschüss.